Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Deutschlands Wirtschaft tritt auf der Stelle. Deutschland ist Schlusslicht der Industrieländer. Und warum die deutsche Wirtschaft tief in der Krise steckt. So lauten die Schlagzeilen seit Monaten. Ich bin Katja Weber, willkommen bei uns. Und unser Redner heute, der Ökonom Lars Feld, hat, Spoiler, auch keine optimistischeren Analysen im Gepäck.
Die Industrie ist im Sinkflug begriffen. Das hat viel damit zu tun, dass die Menschen im Land verunsichert sind. Sie sind stark verunsichert und sorgen dann dafür, dass weniger konsumiert wird. Sie sorgen dafür, dass ihre Ersparnisse wachsen, legen ihr Geld zurück und warten erst mal ab. Im Grunde, wenn die Arbeitskosten im internationalen Vergleich zu hoch sind und man etwas tun wollte, müsste man an die Arbeitsmarktregulierung ran. Das Problem sind die Regeln, die Komplexität der Regeln.
Wie gehört, Lars Feld sieht einige große Probleme und Baustellen. Er spricht sogar von Deindustrialisierung, von Schäden, die die Substanz der deutschen Industrie betreffen. Aber er hat auch ein paar Vorschläge dabei und ein bisschen Taylor Swift. Hört ihr gleich, vorher noch ein Wort zum Redner. Lars Feld hat seit 2010 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik inne an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Und er ist Direktor des Walter-Eucken-Instituts. Von 2011 bis 2021 war er Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also known as Wirtschaftsweise. Seit 2003 ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen und von Anfang 2022 bis November 2024 war Lars Feld außerdem persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Zeitung Die Welt, die sah ihn Ende 2024 als einen der, Zitat, Top-Berater, mit denen Friedrich Merz die deutsche Wirtschaft retten will. Das legt nahe, Feld ist ein Verfechter der Schuldenbremse und kein ausgesprochener Anhänger der Wirtschaftspolitik des Grünen noch Wirtschaftsministers Robert Habeck in der Ex-Ampel-Regierung. Am 17. Dezember 2024, also ein paar Wochen nachdem die Koalition auseinandergeflogen ist, schreibt Lars Feld zusammen mit anderen Ökonomen in der FAZ folgendes, ich zitiere: Um die ökonomische Stagnation in Deutschland zu überwinden, wird eine Wirtschaftspolitik benötigt, die weniger dirigistisch operiert und staatliche Eingriffe und Vorgaben auf das beschränkt, was unabweisbar ist. Zitat Ende. Die private wirtschaftliche Entfaltung müsse wieder deutlich mehr Raum erhalten, schreibt er zusammen mit seinen Kollegen. Wie das aussehen könnte und wie seine Analyse der derzeitigen wirtschaftlichen Situation ausfällt, das hat Lars Feld am 11. Dezember 2024 in seiner Weihnachtsvorlesung entwickelt, in der Aula der Universität Freiburg. Er hat da eine Präsentation gezeigt mit etlichen Grafiken und Diagrammen drauf, erklärt die verbal aber so gut, dass ich seinen Ausführungen auch übers Ohr fast besser folgen kann, als wenn ich mir dabei auch noch die blauen, orangenen und grünen Linien ansehe. Der Vortrag heißt »Markt und Straßen stehen verlassen. Die deutsche Wirtschaft zwischen Schrumpfung, Abwanderung und Hoffnung auf strukturelle Reformen«. Und mit dem Zitat »Markt und Straßen stehen verlassen« steigt er ein, aber glaubt mir, danach wird's deutlich unweihnachtlicher.
Ich bin eben gefragt worden, ist das Wilhelm Busch? Nein, das ist nicht Wilhelm Busch, das ist Josef von Eichendorff. Und wenn Sie den Text dieses Gedichtes sich anschauen, dann ist er sozusagen pure deutsche Romantik. Das Gedicht heißt Weihnachten, der Text ist wie folgt. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, heeres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit, steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Es soll natürlich schon die besinnliche Weihnachtszeit beschreiben. Aber es ist als Beispiel der deutschen Romantik für die Situation, in der die deutsche Wirtschaft ist, auch in gewisser Hinsicht kennzeichnend. Wenn sozusagen marktlich nichts mehr läuft, die Industrie das Land verlassen hat, dann sind die Märkte eben auch still und die Straßen auch, denn die Logistik über die Autobahnen oder die Bahnen brauchen sie dann auch nicht mehr in dem Maße, wenn Wirtschaft zusammengebrochen ist. Und man hat ein bisschen den Eindruck, in der Politik der vergangenen Jahre, und das schließt nicht nur diese Ampelregierung ein, sondern auch Regierungen davor, dass sich dieses Bild wirtschaftspolitisch durchgesetzt hat. Deutsche Romantik, die Vorstellung, dass der Strom aus der Steckdose und das Geld vom Himmel fällt. Und das beschreibt im Grunde unser Problem. So stehen wir heute da. Und diese Schlagzeilen, die Sie da sehen, sind ja vor allen Dingen konjunkturelle. Ja, da wird darauf abgehoben, dass die deutsche Wirtschaft schwächer wächst als der Rest der OECD, dass wir weit unten abgeschlagen sind. Wenn wir es in der EU vergleichen, insbesondere auch mit den G7-Ländern über die EU dann hinaus, ist Deutschland der Staat, der das geringste Wirtschaftswachstum hat. Wir sind sozusagen in der Schrumpfung begriffen. Also das zweite Jahr in Folge aller Voraussicht nach schrumpfend. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte zurückgehen, auch in diesem Jahr. Und insgesamt ist die Situation schwierig. Aber konjunkturell alleine ist eine unzureichende Beschreibung der Situation. Denn wenn man genauer hinschaut, dehnen sich ja die Schlagzeilen aus auf Personalabbau und Arbeitsplatzabbau in weiten Teilen der Industrie, vorneweg die Automobilindustrie, gefolgt von Metallerzeugung, von Chemie, also Grundstoffindustrien, wenn Sie so wollen. Der Maschinenbau hat kräftige Probleme, nicht nur als Automobilzulieferer, sondern in anderen Bereichen genauso. Die Industrie ist im Sinkflug begriffen. Wenn wir das weiterverfolgen, stellen wir schließlich fest, dass das, was wir in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, auch schon in den Jahren davor, die sogenannte Industrierezession hat 2017 begonnen und nicht erst mit der Corona-Krise, eine zunehmende Problematik haben in der Substanz der deutschen Wirtschaft. Und dazu gehört sicherlich die Industrie. Wir sind also im Moment dabei, die Substanz der deutschen Wirtschaft zu schädigen. Und das kann dazu führen, dass wir nachhaltig geschädigt sind und damit eben auch in der weiteren Entwicklung nur noch etwas Ungünstiges folgen wird. Ich will das ein bisschen auffächern mit den folgenden Betrachtungen. Zunächst einmal das Konjunkturelle. Hier sehen Sie Prognosen aus dem vergangenen Jahr. Und zwar immer für unterschiedliche Institute. Das sind meistens die offiziellen Institute, also irgendwelche staatlichen Projektionen sind da abgebildet oder internationale Organisationen oder eben auch die bekannten Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, der Sachverständigenrat, die Gemeinschaftsdiagnose. Die dunkelblauen Balken zeigen Ihnen die für 2023, dann am Ende des Jahres, so zeigt sich das ja in der zeitlichen Darstellung, und dann zeigt sich da schon, dass alle für das Jahr 23 dann doch negative Entwicklungen erwarteten, zumindest zum Ende hin. Und das stellte sich dann auch heraus. Die deutsche Wirtschaft ist mit minus 0,3% gewachsen. Das heißt also um 0,3% geschrumpft. Die hellblauen Balken waren die Prognose für das jetzt laufende Jahr 2024. Und die sehen deutlich besser aus, im Durchschnitt also etwa bei 1%. Das hier sind die Prognosen für das jetzt laufende Jahr, wiederum in dunkelblau, und für das kommende Jahr in einem helleren Ton, einem graublau. Man sieht ein ähnliches Muster, obwohl sich bei den dunkelblauen Balken eben auch an verschiedenen Stellen noch etwas Positives zeigt. Aber im Grunde ist das eine sehr, sehr schwache Entwicklung und es könnte durchaus wieder eine negative sein, wie wir es beim Sachverständigenrat sehen. Insgesamt also für das jetzt laufende Jahr entweder eine schwarze Null oder eine rote Null, also jedenfalls keine günstige Entwicklung. Und für das Kommende ist wieder Optimismus angesagt. Also Bundesregierung deutlich über 1%. Die Wirtschaftsweisen sind diejenigen, die hier am vorsichtigsten sind von allen. Warum diese Diskrepanz? Die Diskrepanz ist vor allen Dingen bedingt dadurch, dass der private Konsum in Deutschland wesentlich schwächer geblieben ist jetzt im laufenden Jahr, als erwartet worden ist. Und das hat viel damit zu tun, dass die Menschen im Land verunsichert sind. Sie sind stark verunsichert und sorgen dann dafür, dass weniger konsumiert wird. Sie sorgen dafür, dass ihre Ersparnisse wachsen, legen ihr Geld zurück und warten erst mal ab. Das kann man dann international vergleichen. Da sieht man jetzt Deutschland In Blau, in dieser Linie, das ist immer so ein Spaghetti-Salat, aber man sieht am rechten Rand, wenn Sie so die Spitze nehmen im Wachstum, die auf die Corona-Krise gefolgt ist, dass Deutschland da schon eine schwächere Entwicklung hatte und dann am unteren Rand der meisten entwickelten Volkswirtschaften bleibt. Man kann das auch noch versuchen, mit einem gewissen Niveau darzustellen. Hier für eine Auswahl von europäischen Staaten sieht man, dass die deutsche Wirtschaft real gerechnet, also inflationsbereinigt, die Teuerungsraten rausgerechnet, auf einem Niveau des Bruttoinlandsproduktes liegt, das heute genauso hoch ist oder ähnlich hoch ist wie im vierten Quartal 2019. Also es ist mit Corona scharf runter, es ist nach Corona relativ schnell wieder hoch, mit ein bisschen steinigerer Ausfächerung in den Jahren 21, 22. Aber ab dem zweiten Quartal 22 geht es nur noch seitwärts. Und man kann das kaum erkennen, weil die schwarze Linie, die die 100 anzeigt, also sozusagen die Nulllinie anzeigt, die wird im Grunde von der deutschen dunkelblauen Linie gematcht. Das ist eine ganz ähnliche Entwicklung. Sie können das auch ausdehnen auf die Reallöhne, auf die werde ich nachher nochmal von der Kostenseite her zu sprechen kommen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben im Schnitt zumindest aktuell ein Reallohnniveau, das nicht höher ist als 2015, aufgrund der hohen Inflation, die da stattfand. Ich habe gesagt, es ist Verunsicherung, die hier eine Rolle spielt. Und das sieht man an diesem Indikator hier. Der Indikator zeigt Verunsicherung in Blau für die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit und in Orange für Deutschland. Und man kann schon erkennen bei dieser Farbgebung, dass in vielen Jahren Deutschland mit seiner orangen Kurve über der blauen Kurve liegt, auch schon vor 2021. Das bezeichnet man im angelsächsischen Sprachraum als German Angst. Wenn die Briten nicht mehr weiter wissen, wie sie eine bestimmte Sache bezeichnen sollen, weil das aus ihrer Tradition heraus nicht kommt, und sie wollten es ja nicht als Fear bezeichnen, weil das einfach unzureichend war für das, was man da so als fundamentale Unsicherheit hat, dann nehmen sie das deutsche Wort dazu. Kindergarten ist ja auch so eins, eine eher positive Konnotation, aber bei German Angst ist eigentlich nichts Positives gemeint. Wenn man allerdings betrachtet, was seit 2021 passiert, dann kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass die Deutschen so viel ängstlicher sind als der Rest der Welt. Das, was wir hier an deutlich über das weltweite Niveau hinausschießender Unsicherheit haben, das ist Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mit ihrer Politik die Menschen im Land verunsichert. Deswegen wird nicht investiert, deswegen bleiben Innovationen unzureichend, deswegen wird zu wenig konsumiert. Und es wäre zu billig zu sagen, naja, ist ja kein Wunder, die haben ja nur gestritten miteinander. Das stimmt, dass die gestritten haben, aber das Streiten war Ausdruck einer grundlegenden Diskrepanz zwischen den Parteien, die an dieser Ampelregierung beteiligt waren. Und diese grundlegende Diskrepanz, die zieht sich durch das ganze Land. Es ist nicht einfach nur eine Frage der politischen Parteien. Sie sind nur Abbild dessen, was die Menschen im Land bewegt und was ihre Vorstellungen sind aus dieser Bewegung heraus, was die Politik zu tun hätte. Es stehen sich hier zwei unterschiedliche wirtschaftspolitische Paradigmen gegenüber. Eines, das davon ausgeht, dass man mit Ordnungsrecht, mit Subventionen und mit Industriepolitik eine Investitionslenkung betreiben kann, die die Menschen zu einer bestimmten Wirtschaft hinführen. In einem Teil dieses Spektrums war das sogar so explizit gedacht, dass das eine Systemveränderung sein sollte. Und Sie haben ein anderes Paradigma, das setzt auf soziale Marktwirtschaft. Die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Probleme, die wir haben, gelöst werden, aber durch dezentrales einzelwirtschaftliches Entscheiden bei Verantwortung der jeweiligen Entscheidungsträger. Und wenn wir das, ich werde es nachher nochmal kurz ansprechen, auf die Klimapolitik münzen, dann bedeutet das auf der einen Seite, dass man die Vorstellung hat, zu wissen, was die Technologien der Zukunft sind, die dann auch entsprechend umzusetzen sind und die Wirtschaft genau dahin bringen will. Während die andere Seite sagt, wir müssen vor allen Dingen über eine CO2-Bepreisung die Rahmenbedingungen so setzen, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen uns zu CO2-Einsparungen führen. Das ist vom Grundsatz her so gedacht. Ich mache nachher noch ein paar Bemerkungen dazu. Inflation habe ich schon angesprochen, auch hier international. Die habe ich draufgelassen, die internationale, weil man hier so ganz knapp sieht, wie in den USA die Inflation durchgehend höher lag, also noch viel, viel stärker angefeuert war als bei uns. Es kam schneller, es kam heftiger und war dann in der Spitze in dem Vergleich zum Vorjahr nicht mehr so dramatisch wie bei uns. Wenn gesagt wird, dass die Wahl von Donald Trump ein Irrsinn der amerikanischen Wählerinnen und Wähler ist,
weil sie nicht klug genug sind, herauszufinden, was die richtige Wahl gewesen wäre, der verkennt die Situation völlig. In den USA sind die Reallöhne in mehr als drei Vierteln der Wahlkreise, in denen Donald Trump kräftig gewonnen hat, aufgrund dieser massiven Preissteigerungen niedriger als im Jahr 2019 zumindest. Und die US-Bürger entscheiden häufig nach dem Motto, das bei Donald Trump galt, it's the economy, stupid. Und so dürfte das vielleicht bei uns auch sein. Hier die Inflationsentwicklung auch in Monatszahlen, man sieht den Rückgang, aber man sieht auch am rechten Rand, dass es noch nicht zu Ende ist. Dass wir also immer noch Inflationsraten haben, die ein bisschen höher sind, die also über 2% liegen und vermutlich auch noch im kommenden Jahr etwas darüber liegen werden. Und das bedeutet für die Zinsentscheide, die obere Linie, also die, die jetzt am aktuellen Rand 2024 zu oberst ist, das ist der Leitzins, der Refinanzierungssatz der EZB, der zuletzt etwas gesunken ist und vermutlich auch morgen wieder um 25 Basispunkte runtergehen wird. Das sind die Erwartungen der Märkte und auch die vorbereitende Kommunikation der EZB. Aber man darf davon ausgehen, dass das Zinsniveau also nicht mehr auf Null runtergehen wird und vielleicht auch nicht ganz so schnell, wie viele es in den Märkten erwarten, auf die 2% runtergehen wird, die jetzt schon teilweise eingepreist sind. Und was man bei den Zinsen jetzt durchaus auch sieht, gerade im Euroraum, sind die Sorgen, die sich viele Anleger machen angesichts der zu hohen Verschuldung bestimmter Länder, insbesondere Frankreichs. Der Arbeitsmarkt, zunächst international, hier stechen die USA hervor mit dieser orangenen Linie, die während Corona diesen Peak hat und dann nochmal runtergeht. Jetzt mittlerweile ähnlich niedrig ist wie in Deutschland, das ist die unterste Linie. Aber die anderen Staaten, die abgebildet sind, haben eben auch eine nennenswert höhere, insbesondere strukturelle Arbeitslosigkeit, auch nochmal Frankreich dazugehörend. Da zeigt sich diese amerikanische High-and-Fire-Mentalität. Ja, der wirtschaftliche Schock, der exogene Schock kommt von außen, trifft die Wirtschaft. Die Wirtschaft kann nicht mehr weiterarbeiten. Es gibt viele Insolvenzen, die Arbeitskräfte werden freigesetzt. Der Staat hat dann in zwei unterschiedlichen Konjunkturprogrammen mit Konsumgutscheinen und Transfers den Menschen geholfen, die arbeitslos geworden sind. Und dann führt das dazu, die Arbeitslosigkeit ist ja wieder zurückgegangen, es führt dazu, dass diejenigen, die dann zunächst arbeitslos waren, sich schnell wieder einen Job gesucht haben, eben in den Jobs, die zur Verfügung standen. Und das führt eben auch zu einer entsprechenden Umwälzung in der amerikanischen Wirtschaft und typischerweise auch zu höheren Produktivitätssteigerungen als bei uns. Wenn Sie die Situation in Deutschland betrachten, über den längeren Zeitraum, sieht man die Spitze der Arbeitslosigkeit im Jahr 2005, und dann einen Rückgang auch über weitere konjunkturelle Schocks hinweg, also etwa hier in der Finanzkrise oder hier in der Corona-Krise. Aber jedenfalls entwickelt sich die Arbeitslosenquote jetzt mittlerweile seitwärts bei etwa 6%. Und man merkt langsam, wie sich die Auswirkungen der Wirtschaftsschwäche, die ich eben beschrieben habe, auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt. Also mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit kommen, als aus der Arbeitslosigkeit herauskommen. Dass die Langzeitarbeitslosigkeit wieder zunimmt. Also alles Anzeichen dafür, dass hier gewisse strukturelle Probleme vorliegen. Die Beschäftigung, dafür zählt die linke Skala, ist weiterhin gestiegen. Wenn Sie fragen, wo kommen diese Steigerungen her, dann schauen Sie sich diese Veränderungsraten an. Bei diesen Veränderungsraten sieht man den öffentlichen Dienst, der hat weiter positive Veränderungsraten, also der wächst, da wächst die Beschäftigung. In der gestrichelt grünen Linie haben Sie Dienstleistungen, da gehen jetzt die Wachstumsraten in den Dienstleistungsbranchen zurück. Aber es sind ja oftmals auch Dienstleister, die das, was von staatlicher Seite kommt, unterstützen. Also etwa Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, um welche zu nennen, aber insbesondere die juristischen Berufe. Es ist High Time für Juristinnen und Juristen. Während in Blau die industrielle Beschäftigung, das verarbeitende Gewerbe abgebildet ist. Ja, Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe. Und da sind wir unter der Nulllinie. Die Beschäftigung dort schrumpft. Das habe ich eben angedeutet. Wo kommt das her? Wir haben hier für den öffentlichen Dienst mal die Aufgliederung in unterschiedliche Komponenten. Und schauen Sie sich nur diesen kleinen dunkelblauen Teil an, der sozusagen immer in jedem Balken den ersten Schritt macht für die Entwicklung eines Balkens. Der ist zuletzt so stark gestiegen wie noch nie. Also seit der Wiedervereinigung zumindest. Mag sein, dass es in den 70er Jahren auch so eine Steigerung gab. Seit der Wiedervereinigung hatten wir eigentlich eher einen Rückgang der Beschäftigung auf Bundesebene. Und wenn Sie sich die Bundesebene anschauen, dann ist das sehr, sehr stark eine Beschäftigung, die in der öffentlichen Verwaltung stattfindet, also in den Ministerien. Und Sie sehen hier, das ist das Jahr 2021, da ist der Ausbau in den Ministerien besonders stark. Wir haben auch eine Vielzahl von zusätzlichen Bundesbehörden, die im Zeitablauf geschaffen worden sind. Also es gibt einen kräftigen Anstieg, der nicht einfach darauf zurückzuführen ist, dass man etwa in der Pflege mehr Menschen einstellt. Und zur Bestandsaufnahme der Lage, vielleicht auch eher in der kurzfristigen Betrachtung, gehört die Staatsverschuldung immer dazu, beziehungsweise die finanzpolitischen Eckwerte. Hier sehen Sie die Staatsschuldenquoten in der G7 plus Schweiz. Schweiz ist die untere Linie, hat die niedrigste Staatsschuldenquote. Oben sehen Sie Japan mit der höchsten bei 250%. Deutschland ist hier unten, das zeige ich Ihnen gleich nochmal genauer. Bemerkenswert ist, dass von den anderen G7, die einigermaßen nah beieinander sind, im Grunde nur auch in der Prognose des Internationalen Währungsfonds eine Bewegung nach oben erwartet wird, dass also die Staatsschuldenquote weiter steigt. In Frankreich dürfte in diesem Jahr das Defizit in Prozent des Bruttoinlandsproduktes bei knapp 6% liegen. Im kommenden Jahr könnte es bei über 8% liegen, wenn es Frankreich nicht schafft, eine Regierung zu bilden, die den Haushalt konsolidiert. Und die französische Staatsverschuldung ist schon über 110%, bei 112, 113 im Moment. Ja. Die italienische ist höher, die liegt bei 137%. Hier sehen Sie eine Reihe von kleinen Staaten aus der EU. Das ist ein viel diverseres Bild im Zeitablauf für einzelne Länder. Da geht es mal hoch, mal runter. Nehmen Sie hier beispielsweise Irland in Grün oder Portugal, das nennenswerte Konsolidierung geschafft hat. Auch Griechenland, also der Ist-Zustand Griechenlands ist jetzt langsam wieder auf dem Niveau von 2009. Hier schlagen sich in allen drei Ländern die Programme, die während der Euro-Rettung auferlegt worden sind, nieder und führen dann dazu, dass diese Staaten eine bessere Entwicklung haben und dann eben auch ihre Schuldenquote insgesamt runtergeht. Ja. Man darf sich natürlich nie reich rechnen, weil das immer auch kräftige Veränderungen bringen kann. Irland ist ja so ein Beispiel, aber auch Griechenland. Allerdings sieht man schon auch, dass es Griechenland geschafft hat, mit Strukturreformen Innovationen zu generieren, die es in vielerlei Hinsicht vor Deutschland gebracht haben. Etwa im Gesundheitswesen. Während der Corona-Zeit konnten wir feststellen, dass in Deutschland die Fallzahlen mit Corona-Infizierten per Fax an die Gesundheitsämter gemeldet werden musste, weil es keine andere Möglichkeit gab. Wir können heute immer noch feststellen, dass in vielerlei Verwaltungsprozessen Digitalisierung darin besteht, dass man das PDF ausdruckt und dann in den normalen Umlauf gibt. In Griechenland wird das mittlerweile mit wesentlich weitergehender Digitalisierung gemacht. Ja, Sie sind also, haben uns sozusagen übersprungen in Ihrer Entwicklung, was im öffentlichen Sektor stattfindet. Ja. Hier vorne sehen Sie die Entwicklung in Belgien. Die besonders interessant ist, Belgien hat seine Schuldenquote reduziert von 137% des Bruttoinlandsprodukts auf 89% des Bruttoinlandsproduktes am Vorabend der Finanzkrise. Belgien ist immer so ein schönes Beispiel, weil das erstens ein kräftiger Rückgang ist und zweitens, wenn man sich dann fragt, wie haben die das geschafft, findet man ein interessantes Ergebnis, nämlich Belgien ist eine kleine offene Volkswirtschaft, stark exportorientiert. Im Ausland wuchsen die Volkswirtschaften stark. Das hieß auch, dass es in Belgien einen entsprechenden Impuls gab für die Exporte. Das hat zu einem höheren Bruttoinlandsprodukt beigetragen, darüber zu höheren Steuereinnahmen. Und die Ausgaben sind gleichzeitig niedrig geblieben. Das Ausgabenwachstum war schwach ausgeprägt. Und zwar deswegen, weil Belgien in dieser ganzen Zeit selten eine Regierung hatte. Das ist die Entwicklung in Deutschland. Sie sehen hier die Staatsschuldenquote, darunter in absoluten Zahlen, um das Verhältnis zu verdeutlichen, die Schulden des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Sozialversicherung kann man kaum erkennen, also ich kann sie hier kaum erkennen, kann sie da kaum erkennen und sie hinten sowieso nicht. Sozialversicherungen sind typischerweise durch andere Mechanismen beschränkt in ihren Verschuldungsmöglichkeiten. Und hier sieht man diesen trendmäßigen Anstieg in der Verschuldung bis kurz nach der Finanzkrise, dann kommt die Schuldenbremse und die Schuldenquote geht runter und dann geht sie wieder leicht hoch während der Corona-Krise und jetzt im Moment sind wir dabei, runterzukommen. Und wir haben ja aktuell auch keine Regierung, das heißt, es wird kein Bundeshaushalt 25 verabschiedet. Das bedeutet erstens, dass jetzt schon im laufenden Jahr auch der Nachtragshaushalt nicht kommt mit weniger Verschuldung. Das heißt, wir kommen aller Voraussicht nach unter die 63%, rund 62% bei der Schuldenquote in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und im kommenden Jahr könnten wir sogar unter 60% fallen. Ja, weil also die weiteren Möglichkeiten, die zur Verschuldung ja da sind, auch im Rahmen der Schuldenbremse nicht genutzt werden können, ohne dass der Haushaltsgesetzgeber entscheidet. Und diese Regierung hat ja keine Mehrheit mehr, die Rumpfampel ohne Gelb, das springt also direkt von Rot auf Grün sozusagen. Und deswegen gibt es da auch keine Haushaltsentscheide mehr. Wenn Sie so die Betrachtung der Entwicklung fortführen und sich fragen, naja, ich habe gesagt Schuldenbremse, da gingen die Schulden runter, ist das zu Lasten der Investitionen gegangen? Wir haben eine Studie dazu gemacht und können sagen, nein, aber Sie sehen hier auch schon in dieser Grafik mit den absoluten rohen Zahlen sozusagen, wie die Bewegungen sind und dass es sehr schwer wird, einen Effekt der Schuldenbremse auf die Investitionstätigkeit des Staates herzuleiten. Denn die Investitionen auf Gemeindeebene sind ja vor Einführung der Schuldenbremse, das war hier im Jahr 2011, ging das los mit einer Übergangszeit für Bund und Länder. Die Investitionen sind ja vorher zurückgegangen. Beim Bund und bei den Ländern haben wir im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung. Und wenn etwas passiert ist seit Einführung der Schuldenbremse, dann geht es leicht nach oben, aber das ist nicht signifikant. Bei den Gemeinden geht es zuletzt seit 2017 etwas stärker nach oben. Die Gründe dafür sind vielfältig. Falsche Bevölkerungsprognosen, die gleichen Restriktionen, die auch private Investoren haben im Hinblick auf ihre Investitionstätigkeit, also insbesondere eine überbordende Regulierung in vielerlei Hinsicht. Und von daher muss man sich nicht wundern, dass das dann so schwierig ist. Wir hatten zwischendurch keinen starken Auftrieb, weil die Bauwirtschaft in der Überkapazität arbeitet, also überausgelastet war und es schwer war, hier überhaupt jemanden zu finden, der bereit war, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, beziehungsweise die Investitionen umzusetzen. Nein, wo wir gespart haben in diesem Zeitablauf, das war ein Glücksfall für Wolfgang Schäuble. Wir haben bei den Zinsausgaben gespart. Die Zinsen gingen runter. Wir waren noch in der Niedrigzinsphase, als alle niedrige Zinsen hatten, immer noch günstiger in der Refinanzierung als fast alle. Und beispielsweise hier in diesen Jahren 2021, in den Corona-Jahren, gab es Anleger, die bereit waren, dem Staat Geld zu geben, damit sie seine Anleihen kaufen dürfen. Ja? Es gab also so einen impliziten Negativzins. Die Zinsausgaben hier nur des Bundes sind zurückgegangen von rund 40 Milliarden im Jahr 2008, also 2008 rund 40 Milliarden, 4 Milliarden 2021, wieder knapp 40 Milliarden im Jahr 2023, 2024 ist ja noch nicht zu Ende, aber da werden wir auch bei etwa 40 Milliarden landen. Investitionsbedürfnisse sind in Deutschland vielfältig. Aber wir sprechen hier nur von öffentlichen Investitionen. Die machen 10% der Gesamtinvestitionen aus. Also auch im engeren Sinne öffentliche Investitionen. Hier geht es nicht um Subventionen für Teile der deutschen Wirtschaft, damit sie ihren Kapitalstock umbauen können. Das sind, wenn man mit einer richtigen Terminologie arbeitet und nicht alles als Investition bezeichnet, was man ausgeben kann, Subventionen. Ganz eindeutig. Ja? Wenn man das betrachtet, hat der Bund, wir sind hier beim Bund, in den nächsten 10 Jahren nach unterschiedlichen Schätzungen auch unterschiedlich hohe Investitionsbedürfnisse. Ich nehme gerne die Zahlen aus den Ministerien direkt, insbesondere dem Verkehrsministerium und dem Wirtschaftsministerium, was die Stromleitungen anbetrifft und den Energiesektor insgesamt. In 10 Jahren ein Investitionsbedarf von etwa 400 Milliarden Euro. Wenn Sie das einfach nur, um so eine Größenordnung zu haben, durch 10 teilen, sind Sie bei 40 Milliarden pro Jahr. Und 40 Milliarden entspricht eben auch den Zinsausgaben, die wir haben. Also mit anderen Worten, wenn wir gar keine Schulden hätten, dann könnten wir alle diese Investitionen ohne Probleme bezahlen. Will nicht so weit gehen, ja? Aber es wäre möglich. Nun, was hat das Bundesfinanzministerium, bevor die Regierung auseinandergebrochen ist, vorgeschlagen? Sie hat etwas vorgeschlagen, was man hier erst einmal in den großen Kennzahlen sieht. Also das ist die Ausgabenentwicklung. In blau die Ist-Zahlen der Ausgabenentwicklung des Bundes, also der entsprechende Hochlauf in der Corona-Krise. Dann geht es nahezu automatisch zurück, weil Hilfen auslaufen, die man in den Jahren 2021 gezahlt hat. Dann haben wir in der Projektion nach vorne in Magenta die Fortführung des Ausgabenniveaus, das sich vor 2020 gezeigt hat. Also man sieht, dass mit der grünen Linie versucht wird, über die Bundeshaushalte, die dann kommen sollen, also 24, 25 fortfolgende, wieder herunterzukommen auf dieses alte Ausgabenwachstum, also sozusagen in die Normalität zurückzukehren. Man muss sich das ja so vorstellen, in der Corona-Krise war es ja nicht einfach nur so, dass dann gefragt worden ist, was können wir denn tun, um die Wirtschaft zu stützen, also Hilfen auszuzahlen, unterschiedlicher Art, da konnte man auch kritisch sein, in welcher Art das passiert und in welcher Höhe das passiert. Denken Sie an die Gastronomie insbesondere, die berühmten November- oder berüchtigten November-Dezember-Hilfen. Nein, es gab ja dann auch die Vorstellung, jetzt sind ja alle Restriktionen weg, die Dämme sind sozusagen gebrochen, jetzt können wir mal so richtig in die Vollen gehen. Das heißt, man hat in allen Ressorts des Bundes mehr Ausgaben realisiert, die nichts mit Corona zu tun hatten. Einfach strukturelle Mehrausgaben. Und die sollten nun wieder zurückgeführt werden. Das hätte dazu geführt, dass die Verschuldung zurückgeht, die Nettokreditaufnahme sinkt im Zeitablauf. Und dann war gleichzeitig beabsichtigt, die Investitionsausgaben auszuweiten. Die sind hier schon hochgegangen in diesen Jahren im Vergleich zu früher. Die sollten dann nochmal weiter nach oben steigen. Ja? Und denken Sie nochmal an diese Kennzahl, 40 Milliarden, das wären... Wäre also eine Zahl, die doppelt so hoch gewesen wäre. Das heißt, man hätte die Verteidigungsausgaben, die investiv gerechnet werden dürfen, auch noch mit reingenommen. Ja? Wäre also insofern realisierbar gewesen. Das hätte auch bedeutet, eine Verschiebung im Bundeshaushalt von den Sozialausgaben, die sehen Sie ganz links, das macht den größten Anteil aus, macht insgesamt fast 50% der gesamten Ausgaben des Bundes aus, ein leichter Rückgang der Sozialausgaben, die es dann erlauben sollten, einerseits die Investitionsausgaben nach oben zu führen, andererseits die Verteidigungsausgaben nach oben zu führen. Dass die Zinsausgaben höher ausfallen, hat eben auch damit zu tun, dass wir höhere Schulden haben. Ja, das ist ja unvermeidbar. Soweit die Bestandsaufnahme. Wieso denke ich, dass das, was ich da jetzt beschreibe, nur ein Vorgeplänkel dessen ist, was wir eigentlich beobachten, nämlich die Schädigung der deutschen Wirtschaft in der Substanz. Weil wir feststellen können, dass die Standortattraktivität Deutschlands massiv zurückgegangen ist, weil sich die Unternehmen, die hierzulande investieren wollen oder sollen, einem toxischen Gemisch überhöhter Kosten gegenübersehen. Die Arbeitskosten sind im internationalen Vergleich sehr hoch, die Energiekosten sind sehr hoch, die Steuerbelastung ist sehr hoch und die Regulierungskosten sind es. Ich rede nicht gerne von Bürokratiekosten, weil dann, wenn Regulierung zu stark ist, dann braucht man eben eine Administration, eine Verwaltung, ein Management, wie Sie das nennen wollen. Das ist in einer gewissen Weise alles Bürokratie, das Management manchmal auch, insbesondere im mittleren Bereich, sodass dann, wenn die Regeln kompliziert sind, hier eben auch mehr Personal vorhanden sein muss. Das ist ja dann nicht gelöst, indem Sie einfach die Bürokratie abbauen, also gar keine Beschäftigten im öffentlichen Dienst mehr haben, die dann irgendwie ihre Anträge bearbeiten können. Ja? Sondern das Problem sind die Regeln, die Komplexität der Regeln. Ich will diese Punkte mal durchgehen. Aber bevor ich das mache, folgendes Bild. Wenn man sich über Standortwettbewerb in den vergangenen 30 Jahren unterhalten hat, und ich habe über das Thema Steuerwettbewerb promoviert, am Beispiel der Schweiz und dazu immer auch weitergearbeitet, auch im internationalen Kontext. Dann gab es dahingehend unterschiedliche Arten, wie der Wettbewerb stattfindet. Insbesondere steuerlich war es immer auch möglich, rein buchhalterisch vorzugehen, also Gewinne dort anfallen zu lassen, wo die Steuerbelastung niedrig ist. Also statt in München, in Dublin. Ja, ich spreche damit auch ein bestimmtes Unternehmen an. Die zweite Möglichkeit ist über den Kapitalmarkt. Ja, Kapitalflüsse, die über den Kapitalmarkt gehen, sind typischerweise sehr, sehr schnell. Ja, man kann Kapitalströme schnell umlenken, in andere Verwendungen hinein, aber insbesondere auch in andere Länder, die dann auch entsprechend bessere steuerliche Bedingungen oder bessere Investitionsbedingungen allgemein bringen. Drittens, und das ist etwas, was dann sehr schnell auch realwirtschaftlich wirkt, man hat ausländische Direktinvestitionen. Und eine Vorstellung, um das so ein bisschen plastisch zu machen, war an der Stelle immer zu sagen, naja, das kann ja so erfolgen, dass international tätige Unternehmen ihre Erweiterungsinvestitionen vor Ort vornehmen. Also entweder schon an bestehenden Standorten eine Ausweitung vornehmen oder ein Greenfield Investment machen, also auf der grünen Wiese etwas neu bauen. Das ist oft auch verbunden mit dem Ziel, neue Märkte zu erschließen, aber es hat sehr, sehr oft eben auch Kostengründe. Ich habe eigentlich in der ganzen Diskussion in den letzten 30 Jahren nie wirklich ernsthaft daran gedacht, dass es sein könnte, dass man aufgrund dieser Standortproblematik ein Land verlässt als Unternehmen, als Unternehmer, indem man Anlagen abbaut und woanders wieder aufbaut. Und meine Damen und Herren, das findet im Moment in einem Ausmaß in Deutschland statt, wie wir es noch nie hatten. Es gibt findige Unternehmer in Deutschland, die daraus ein Geschäft gemacht haben und die einem sagen können, das Geschäft brummt wie noch nie in den letzten 30 Jahren. Miele ist ein Beispiel, die Anlagen werden in Gütersloh abgebaut, in Polen aufgebaut. Und trösten Sie sich nicht damit, dass das wenigstens noch Europäische Union wäre. Die BASF baut Anlagen ab in Ludwigshafen, geht in die USA damit, beziehungsweise nach China. Und so weiter. Die Beispiele sind mannigfach. Und das deutet darauf hin, dass wir tatsächlich an die Substanz rangehen, nämlich Anlagen abbauen. Ja, die sind dann gar nicht mehr da. Da kann man nicht sagen, die sind jetzt erst einmal abgeschaltet. Und unser Bundeswirtschaftsminister hat ja mal gesagt, man kann ja auch einfach mal eine Zeit lang nicht produzieren, das ist dann auch kein Problem. So funktioniert das eben nicht. Ja? Wenn Sie sich jetzt überlegen, wo wir da hinlaufen, Arbeitsmarkt zuerst, Arbeitskosten. Wir haben eine demografische Entwicklung, die hier in gewisser Weise abgebildet ist. Also einerseits hier so im Übergang in den kommenden Jahren, hier mal bis 2070 gezeigt. Ja, früh im 20. Jahrhundert die aktuelleren Zahlen und dann projiziert bis 2070. Und dann sieht man, wie die Demografie wirkt. Hier hat sie noch so ein bisschen was von einem normalen Bäumchen und da ist es schon ein bisschen komischer. Und am Schluss ist erst so eine relative Urnengestalt erreicht. Das bedeutet in den kommenden Jahren, dass der Altenquotient, das ist diese rote Linie, die ist hier in den Ist-Zahlen und da in der Projektion, der Altenquotient wird jetzt erst einmal massiv ansteigen. Das heißt also, der Anteil der älteren Menschen an den Erwerbsfähigen zwischen 15 und 65 nimmt zu, und zwar rasant, weil die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand. Das wissen wir ja schon lange, dass das passiert. Demografie ist ja viel, viel träger als so vieles andere und deswegen kann man eigentlich auch ganz gute Projektionen machen. Ab dem kommenden Jahr, ab 2025, geht das los. Die ersten wirklich geburtenstarken Jahrgänge kommen dann und gehen in den Ruhestand. Wir haben so Vorzieheffekte, weil es halt Vorruhestandsmöglichkeiten gibt. Die Abschläge, die man bei der Rentenversicherung hinnehmen muss, sind nicht versicherungsmathematisch fair. Also ja, nimmt man da auch gerne mal eine Frührente in Anspruch, wenn man noch ordentliche Zahlungen bekommen kann und so fort. Also diese Möglichkeiten bestehen ja alle. Und deswegen gibt es dann schon so ein Vorgeplänkel. Aber der Punkt ist ganz klar, das wird jetzt ab 25 so etwa bis 2037, 38 ziemlich steil gehen. Dann gibt es so eine Konsolidierungsphase, in der weniger passiert. Da könnte man auch sagen, da wird eine erneute demografische Atempause eintreten und dann steigt es wieder leicht an, so bis 2070, 2080. Weil nämlich auch diese geburtenschwachen Jahrgänge haben wieder geburtenschwache Jahrgänge produziert. Ja, das ist die Situation. Das heißt, Arbeitskosten bei so einer demografischen Entwicklung bedeutet, dass die erste Komponente der Arbeitskosten, nämlich die Nominallöhne, angesichts des Rahmens, der hier durch die Demografie gesetzt wird, eher nach oben gehen werden. Ja, wenn wir weniger Arbeitskräfte haben, muss man ihnen bessere Bedingungen bieten, beispielsweise auch höhere Löhne. Das mag in der Struktur immer auch noch viel, viel komplizierter sein, aber vom Grundsatz her muss man das erwarten. Zum Zweiten, und das betrifft dann die zweite Kostenkomponente, nämlich die Lohnzusatzkosten, die sich bei uns in erheblichem Maße aufgrund der Sozialversicherungsbeiträge ergeben, die bekommen aufgrund einer solchen demografischen Entwicklung und der Organisation unserer Sozialversicherungssysteme einen Druck nach oben. Die werden also eher steigen. Wir können froh sein, wenn wir sie unter Kontrolle halten. Ja? Und es ist ziemlich kompliziert an vielen Stellen. Es gibt eine dritte Kostenkomponente und das ist die Regulierungsintensität. Arbeitsmarktregulierung, wie viele von Ihnen wissen, ist extrem kompliziert und sie ist noch komplizierter geworden in den vergangenen Jahren. Das ist die Komponente, die dazu führt, dass eine Reihe von Unternehmen sagen, wir gehen lieber ins Ausland. Also wenn eine Firma wie Stihl in die benachbarte Schweiz geht, aufgrund der Arbeitskosten, dann muss man sich ja fragen, wie kann das denn sein? Denn wir hier wissen ja alle, wie viel Geld man in der Schweiz verdient. An den Nominallöhnen kann es ja nicht liegen. Es mögen die Lohnzusatzkosten sein, aber da muss man fairerweise im schweizerischen System auch sagen, das, was in der Schweiz über die Sozialversicherung im Umlageverfahren organisiert ist, das ist die Alters- und Hinterbliebenenversicherung, ist ja nur eine kleine erste Säule. Und der Rest sind schon auch Zwangsabgaben in die Pensionskassen, auch wenn sich das nachher rechnet. Es sind auch Zwangsabgaben in die Krankenversicherung, auch wenn sich das nachher rechnet. Aber es ist trotzdem so, dass man am Ende ja dann netto in der Tasche immer noch ein bisschen weniger hat als Arbeitnehmer im Vergleich zu einer Situation, wo nur die AHV gerechnet würde. Der wesentliche Punkt, warum Stiel gegangen ist, ist die Arbeitsmarktregulierung. Arbeitszeiten beispielsweise. Die Schweizer haben eine 42-Stunden-Woche, sie haben weniger Feiertage und sie haben weniger Urlaub. Und sie arbeiten damit ein erkleckliches Maß an Stunden pro Jahr mehr als die Deutschen. Das System ist auch anders organisiert, sodass die Krankenstände niedriger sind als bei uns. Und ich würde ja jetzt nicht sagen, dass die Schweiz hat vielleicht noch ein etwas besseres Gesundheitswesen als Deutschland, aber die Qualität bei uns ist sehr, sehr hoch. Daran liegt es auch nicht. Es liegt also auch nicht einfach daran, dass man sagen könnte, die Schweizer sind vom Grunde her einfach gesünder als die Deutschen. Das ist auch schwierig. Es hat damit zu tun, dass wir Anreize setzen, sich eher mal krankschreiben zu lassen. Ja? Kündigungsschutz in der Schweiz ist für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3 Monate, für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6 Monate. Es gibt noch einmal Sonderregeln, die auftreten, wenn man tarifvertraglich etwas zusätzlich vereinbart hat und Ähnliches. Aber trotzdem heißt das, da ist einfach weniger Regulierung auch in dieser Hinsicht da. Und das zieht ja Folgeregeln in Deutschland nach sich für befristete Arbeitsverträge, für Leiharbeit, für Zeitarbeit und so weiter. Das heißt, diese Formen im schweizerischen Arbeitsmarkt, auch im dänischen beispielsweise oder im norwegischen, diese Formen der Arbeitsverträge haben eine andere Funktion in der Schweiz. Leiharbeit, Zeitarbeit kann dort ohne weitere saisonale Spitzen und konjunkturelle Spitzen abfedern. Und dann wird nicht darüber diskutiert, haben wir da irgendein Problem. Befristete Arbeitsverträge sind häufig an Fortbildungen, Weiterbildungen, an Abschlüsse gebunden, ja, um da sozusagen Anreize zu setzen. Ein Problem von Kettenverträgen gibt es nicht. Ja. Also alles diese Themen, die hier relevant sind. Mit anderen Worten, im Grunde, wenn die Arbeitskosten im internationalen Vergleich zu hoch sind und man etwas tun wollte, müsste man an die Arbeitsmarktregulierung ran. Das ist das, was voraussichtlich etwas bringt, auch in der kurzen Frist. Und Sie sehen hier den Anstieg der Kosten. Die Lohnstückkosten sind im Zeitablauf nach oben gegangen, und zwar seit 2007 etwa. Ja? Vorher ist es eine flache Entwicklung, seit Anfang der 2000er. Hier zeigt sich die Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften. Die Lohnsteigerungen blieben hinter den Produktivitätssteigerungen zurück. Und seither geht es nach oben und zum Teil steil. Also selbst in dieser Zeit, der Corona-Zeit beziehungsweise der dann folgenden Inflationsphase, stagnierten die Lohnstückkosten bloß. Ich bin früher mal davon ausgegangen, dass sie auch da leicht runtergegangen wären, denn Lohnstückkosten errechnen sich ja aus Reallöhnen zu Produktivitätsentwicklung. Das heißt also, die Produktivität ist hier ähnlich schwach gelaufen wie die Reallohnentwicklung. Und klar, das hat auch die Produktivitätsentwicklung ist ein Grund dafür, dass das schlechter läuft. Aber auch da spielen die Arbeitsmarktbedingungen eine Rolle. Ja? Das zweite sind die Energiekosten. Hier der Industriestrompreis im Zeitablauf, die rote Linie ist Deutschland oben. Es sind Veränderungsraten, bitte. Es sind keine Niveaus, die hier abgebildet sind, Veränderungsraten. Aber da sieht man, dass die größte Dynamik der Veränderung bei den Strompreisen in Deutschland vorherrscht. Die niedrigste hier unten in Japan, und der Unterschied ist Ihnen allen klar, Japan hatte Fukushima und Deutschland nicht. Und deswegen haben wir die Atomkraftwerke abgeschaltet und Japan nicht. Die zweithöchste Kurve von Japan aus betrachtet sind die Vereinigten Staaten, die eine deutlich bessere Energieentwicklung haben als wir. Man kann das hier noch einmal sehen in den Niveaus für 2023, in Schätzungen, die vom IW Köln geliefert worden sind. Sie sehen hier unten Deutschland mit den höchsten Kosten für unterschiedliche Produktionsbereiche. Und dann sehen Sie hier oben die Vereinigten Staaten und dann China. Ja? Also ein klarer Energiekostennachteil. Wie ist die Perspektive hier? Nun, ich habe gesagt, ich sage noch was zur Klimapolitik. Das wichtigste Instrument, um effektiven Klimaschutz zu betreiben, ist der CO2-Preis. Und ich sehe den Jochem van der Bij da vorne in der zweiten Reihe sitzen, der sagt, wir haben keine Zeit mehr. Ja? Wir müssen das umsteuern. Und er hat recht. Wir müssen schnell umsteuern. Und das funktioniert über höhere CO2-Preise. Das heißt, das wird teurer für uns alle. Aber der Punkt ist schon auch der, dass es eben auch so organisiert sein sollte, und zwar möglichst schnell, dass wir in diesen 3 Regionen, nämlich in der EU, in den USA und in China, eine koordinierte CO2-Bepreisung bekommen mit Mindestpreisen. Und jetzt sagen Sie mir nicht, die Amerikaner machen das nicht, denn der Bund hat dort überhaupt keine Kompetenzen. Es ist völlig egal, ob Donald Trump an der Macht ist oder nicht, für das. Es spielt eine Rolle, was die Bundesstaaten machen. Sie haben die Kompetenz für die CO2-Bepreisung. Und sie machen das. In mehr als der Hälfte der Fälle haben US-Bundesstaaten Emissionshandelssysteme. Und es sind Emissionshandelssysteme, die restriktiver sind als das europäische. Das heißt, hier müssen wir schneller vorankommen. Und warum ist das das Leitinstrument? Warum betone ich das so? Nun, es sorgt erstens dafür, dass CO2 dort eingespart wird, wo es am leichtesten möglich ist. Es sorgt zweitens dafür, dass Anreize da sind, in der Dynamik Innovationen zu generieren, die CO2-sparend wirken. Und zwar Technologien zu entwickeln und sie wettbewerbsfähig zu machen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass es sie gibt, beziehungsweise dass man sie einsetzen könnte. Ja. Und drittens, und das ist eben das Wichtigste, CO2-Preise erlauben eine internationale Koordination. Das geht über Ordnungsrecht und es geht über Subventionen nicht. Ordnungsrecht international zu koordinieren in der Kleinteiligkeit, wie das von der ausgehenden Bundesregierung gedacht war, funktioniert überhaupt nicht. Das können Sie völlig vergessen. Bei Subventionen läuft man sehr schnell in einen Subventionswettlauf, wie wir jetzt auch zuletzt gesehen haben. Das funktioniert also auch nicht. Mindestpreise funktionieren. Und die Vereinigten Staaten haben bei der vorletzten Klimakonferenz die Biden-Administration den Europäern angeboten, bei Methan einen Mindestpreis festzulegen. Denn Methan ist nicht in der Kompetenz der Bundesstaaten bisher. Die haben sich das noch nicht angeeignet, also kann der Bund was machen. Ja. Mit anderen Worten, hier ist es erforderlich, die Klimapolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Weg von dieser Detailsteuerung, die man versucht mit Ordnungsrecht und Subventionen, hin zu stärkerer CO2-Bepreisung. Oder anders gewendet, das politische Kapital, das in den letzten 3 Jahren verplempert worden ist, für unnötige Regulierungen, die die Bevölkerung massiv verunsichern, einzusetzen für höhere CO2-Preise und dann diejenigen, die bedürftig sind im Land, zu kompensieren für diese Beträge. Das ist das, was man eigentlich tun muss. Das ist das, was hier kommen muss. Drittens die Steuerbelastung. Das hier sind tarifliche Belastungen der Körperschaftssteuer, also der Kapitalgesellschaften, bei uns auch mit Gewerbesteuer, auch bei den anderen hier gezeigten Ländern mit den lokalen Steuern auf Unternehmensgewinne. Da waren wir 2008 bei einer der letzten der nennenswerten Reformen von Angela Merkel, also Reform verstanden im ökonomischen Sinne, nicht im Sinne von Rechtsänderung. Sonst hört man ja ansonsten in Berlin, alles, was wir machen, sind Reformen, ja, das ganze Jahr über. Und so ist es ja leider nicht. Also man wird nicht deswegen zum besten Wirtschaftsminister aller Zeiten, weil man die meisten Gesetze erlassen hat. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Da war Deutschland noch nach dem Vereinigten Königreich am zweitgünstigsten nach dieser Reform. Wir sind mittlerweile mit Japan, was die tarifliche Belastung anbetrifft, am höchsten unter den G7-Ländern, die hier abgebildet sind. Sie können es sich effektiv anschauen. Da wird also noch der Unterschied in der Bemessungsgrundlage eingerechnet. Und dann sieht man hier oben Japan, gefolgt von Deutschland. Knapp darunter sind die USA, hier mit der Steuerreform von Trump in der ersten Amtszeit. Und dann sieht man Frankreich, das auch runtergegangen ist. Das Vereinigte Königreich musste nach den Finanzmarktturbulenzen um Liz Truss und ihre Steuersenkungspläne Steuern erhöhen. Ja, um sozusagen die Finanzmärkte zu signalisieren, wir müssen jetzt was tun. Und hier unten sehen Sie die Schweiz, das ist wie immer eine umhüllende. Das wird sich aber ändern, weil dieses Land, nämlich die Vereinigten Staaten, werden effektiv unter Donald Trump ihre Steuern senken auf 15%. Das wird also den Standortwettbewerb anheizen in einem extremen Maße. Viertens, Regulierungen. Das hier ist eine Grafik. Also ich habe gestern Abend zum letzten Mal den Bürokratiekostenindex gezeigt, den die Bundesregierung gerne zeigt. Den nehme ich jetzt nicht mehr. Er hat viele Verzerrungen. Ich habe ihn eigentlich immer nur genommen, um zu zeigen, wie man sich selber in einer Darstellung auch ein bisschen ins Knie schießen kann. Das hier zeigt die tatsächliche Entwicklung, nämlich den Erfüllungsaufwand, den die Regulierungen den Unternehmen, den privaten Haushalten in Deutschland abverlangen. Das ist eine Abbildung des deutschen Normenkontrollrates, also nicht des rhein-baden-württembergischen, sondern des deutschen. Und man sieht diesen massiven Anstieg über die Zeit, auch mit einzelnen Punkten, wo man so sagen kann, was da passiert. Wenn Sie alleine den Bausektor oder beziehungsweise den Immobiliensektor nehmen, haben Sie eine solche Vielzahl an unterschiedlichen Regulierungen, dass man einfach nur die Ohren anlegt. Ja. Im Grunde steht ja Bürokratieabbau im Sinne dieser Deregulierung, die ich eben genannt habe, schon seit vielen, vielen Jahren in den Wahlprogrammen aller 4 Parteien, die das Spektrum der Mitte ausmachen, aber passiert ist nichts. Es ging immer in die Gegenrichtung. Und um das schon mal klar zu sagen, was meine ich damit, wenn ich sage Bürokratieabbau beziehungsweise Deregulierung, um es dann nochmal im richtigen Jargon zu bringen. Erstens eine Reduktion der Arbeitskosten aufgrund
einer Reduktion der Arbeitsmarktregulierung. Die muss also runtergehen. Das ist ein Bereich. In dem Papier, das Lindner-Papier genannt wird, steht hier zumindest ein Stopp jeglicher Regulierungen. Keine weiteren neuen, also beispielsweise auch kein Tariftreuegesetz. Arbeitsmarktregulierung ist das eine. Klima-, Umwelt-, Energieregulierung ist das andere. Auch hier wird man sich, wie eben gesagt, fragen müssen, ist das ganze Ordnungsrecht, das wir haben, sinnvoll? Nein, das hilft uns eigentlich für den Klimaschutz viel, viel zu wenig. Ja? Das kann allerhöchstens in einzelnen Bereichen mal subsidiär greifen, aber nicht in dieser Intensität, wie es genutzt wird. Ganz problematisch sind Elemente des Artenschutzes, das treiben wir ja auf die Spitze. Also der ehemals grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, hat das ja, wenn Sie es nachschauen wollen, bei YouTube gibt es diese Sendung nachzuschauen in einer kurzen Sequenz von 2,5-3 Minuten bei Markus Lanz im Frühjahr diesen Jahres auf den Punkt gebracht, indem er beschrieben hat, wie der Ziegenmelker, ein seltener Vogel in Tübingen, eine Erweiterung des Universitätsklinikums im höheren dreistelligen Millionenbereich verhindert. Herr Ziegenmelker ist dort mal gehört worden. Ausgleichsflächen kann man ihm nicht ohne weiteres bieten, zumindest auf Tübinger Bann nicht. Und er ist zwar dann schon seit über einem Jahr nicht mehr da, aber es ist ein standorttreuer Vogel. Und weil er standorttreu ist, ist die Universitätsklinik Tübingen jetzt Ziegenmelker Erwartungsland. Und so finden Sie Tausende von Beispielen, wie wir den Artenschutz übertrieben haben. Ja. Der dritte Bereich, den man deregulieren muss, das habe ich kurz angedeutet, ist das Baurecht in vielerlei Hinsicht. Der vierte Bereich, den man deregulieren muss, wo wir eine Reduktion der Intensität benötigen, ist der Datenschutz. Sonst werden wir bei der Digitalisierung der öffentlichen Hand, insbesondere der Verwaltung, nicht richtig nach vorne kommen. Ja? Und ich will ja nicht bei Deregulierung sagen, dass man das alles in die Tonne treten sollte. Also ich bin nicht wie mein Kollege Federico Sturzenegger, der Präsident Millet berät und sagt, das ist der Stoß von Gesetzen, die schaffen wir einfach ab. Das ist der Stoß von Gesetzen, die machen wir jetzt alle einfacher. Und dann hat er sozusagen 80% der argentinischen Gesetze angesprochen. Darum geht's mir ja gar nicht. Es geht mir einfach darum, vernünftig zu deregulieren und nur noch das Nötigste zu machen. Wenn Sie das alles zusammennehmen, Sie können jetzt in verschiedenen Ausprägungen noch konkreter und auch wenigstens für das Haushaltsjahr 2025 durchgerechnet das ein oder andere davon in diesem Lindner-Papier nachlesen. So, was ist da jetzt eigentlich passiert? Das ist eine Songzeile aus einem Stück von Taylor Swift. Das Stück heißt All Too Well und ist, den Text, den Sie da jetzt gesehen haben, ist aus Taylors Version. Das hat sie wieder neu aufgenommen, um die Rechte an ihren Songs zu haben. Und ich habe es hier vorne nochmal aufgeschrieben. Die ersten zwei Zeilen zeigen das, was Sie jetzt gerade gehört haben. Und so ein bisschen hat man den Eindruck, dass das ja eine ganz schöne Beschreibung ist. Denn was das Lied beschreibt, ist, es ist jetzt in Englisch danach aufgeführt, Picking up shards of memories after a gut-wrenching breakup. Das sagt Ihnen sozusagen, da werden die Scherben aufgesammelt nach einer fürchterlichen Trennung. Ist natürlich im persönlichen Leben gemeint und nicht im politischen Leben gemeint. Aber man kann das durchaus auf das politische Leben übertragen. Dieses Lied hat mich die vergangenen fast zwei Jahre enorm begleitet. Ja. Ich habe jetzt dieses Jahr eine Auswertung meiner Spotify-Hörgewohnheiten gefunden und gehöre bei diesem Song zu den 0,1% derjenigen, die es am meisten downgeloadet und gehört haben. Also weltweit gerechnet von Spotify. Weltweit. 0,1%, das erinnert mich so an Diskussionen über die Einkommensverteilung. Ich hoffe, dass jetzt niemand nach Umverteilung fragt. Ja? Das ist bei Taylor Swift, genau. Naja, ich habe immer wieder fragen müssen, sag mal, warum gefällt dir eigentlich der Song so sehr? Ja? Irgendwie mein Unterbewusstsein befragt, ist da irgendwas? Ja? Ich habe da eigentlich nichts gefunden. Am 5. November war es dann soweit und es ging auseinander. Die Bundesregierung halt. Irgendwie war das wohl unterbewusst die ganze Zeit in meinem Kopf oder in meinem Herzen oder wo auch immer. Ja, also offenbar war deutlich seit dem November letzten Jahres, das war allerdings ein 15. November und kein 5., als das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kam, dass das so nicht weitergeht. Und es wurde dann deutlich, dass in diesen Dimensionen, die ich jetzt angesprochen habe, in denen eine Kehrtwende kommen muss, um Strukturwandel zu erreichen, der zu einem besseren Ergebnis führt, der den Unternehmen, der den privaten Konsumenten im Land die Perspektive gibt, dass es sich zu einem besseren entwickeln wird, indem man umsteuert auf den Weg, den man bisher eingeschlagen hat, der nun offensichtlich falsch ist, dass andere Teile der Regierung diesen Vorschlägen nicht folgen wollten. Und so war es dann am Schluss auch folgerichtig. Sie sehen noch von dieser schönsten Bridge, wie man das in dem Jargon nennt, des letzten Jahres für mich, noch weitere Teile der Songzeile. Und ich weiß nicht, ob sich Christian Lindner so gefühlt hat, wie das hier steht, als crumbled up piece of paper, nachdem er von Olaf Scholz verabschiedet worden ist. Damit bin ich schon fast am Schluss meiner Ausführungen. Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man jetzt sagen, okay, jetzt haben wir eine Bundestagswahl, neues Spiel, neues Glück. Da wird sich schon ein bisschen was ändern müssen und ändern können und wir haben nochmal eine andere Perspektive. Wir befinden uns leider in einer sehr ernsten Situation. Deutschland hat eine Regierung, die frühzeitig auseinandergebrochen ist, aber die Chance im kommenden Jahr ab dem 23. Februar, sich in eine Koalition hineinzubewegen, die eine stabile parlamentarische Mehrheit hat. Frankreich hat diese Chance im Moment nicht. Der französische Präsident hat eine falsche Entscheidung getroffen, vorzeitige Wahlen durchgeführt und steht nun vor einem Scherbenhaufen. Frankreich hat keine stabile Regierung. Belgien, das ich eben schon mal genannt habe, hat wieder mal keine Regierung. Belgien ist schon seit über einem halben Jahr dabei, eine Regierung finden zu wollen. Die Niederlande haben zwar eine Regierung, aber keine wirklich stabile. Es ist eine fragile Regierung, die immer wieder von den Querschüssen von Geert Wilders unter Beschuss genommen wird. Wir haben in Rumänien das Problem, dass die Präsidentschaftswahlen wiederholt werden müssen, weil ein hybrider russischer Angriff dafür gesorgt hat, dass die Präsidentschaftswahlen in einer ersten Runde nicht regulär ablaufen konnten. Wir haben in Ungarn, in der Slowakei durchaus auch schwierige Situationen. Polen ist nicht vollständig stabil, nur weil das Pendel jetzt wieder in Richtung einer liberaleren Regierung ausgeschlagen hat. Die stabilsten Staaten finden Sie in den Nordischen und in Italien. Ja, das unwahrscheinlichste Land für Stabilität in Europa ist das stabilste. Ich will damit nicht sagen, dass es die beste Politik macht, aber es ist das stabilste gegenwärtig. Frau Meloni sitzt fest im Sattel. Donald Trump auch. Es ist ein Erdrutschsieg gewesen. Und die Frage wird sein, was macht dieser Präsident mit dem Rest der Welt? Die Instabilitäten, die wir beobachten, kommen sehr, sehr häufig und im Falle des hybriden russischen Angriffs auf die rumänischen Präsidentschaftswahlen wird das ja sehr, sehr explizit aus Russland oder aus China. Auch die Probleme, die wir in Südkorea gegenwärtig sehen, dürften damit verbunden sein. Der Brexit war mit beeinflusst durch die Bots, die aus Russland geschaltet worden sind. Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, die hier abgebildet ist, einem Kalten Krieg 2.0, der mit allen Mitteln gekämpft wird. Und manche würden sagen, im Cyberbereich ist er schon heiß genug und in der Ukraine sowieso. Wir kennen aus dem Kalten Krieg 1.0, dass die einzige Politik, die hier erfolgreich ist, eine Abschreckungspolitik ist. Und sie muss effektiv sein. Effektiv muss sie sein, indem der Westen zusammensteht. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir die Hilferufe der Vereinigten Staaten seit Obama nicht richtig verstehen wollen in Europa. Warum wir nicht sehen wollen, dass die Vereinigten Staaten uns signalisieren, sie schaffen es nicht mehr, Weltpolizei zu liefern, als Weltpolizist zu agieren für die gesamte Welt. Das können sie nicht mehr, das überfordert sie. Sie sind eben nicht mehr stark genug dafür, auch wirtschaftlich nicht mehr. Sie brauchen die Hilfe der Europäer, insbesondere Deutschlands, das wirtschaftlich und finanziell ja immer noch, wenn man das Niveau betrachtet, relativ weit oben ist. Und wir haben uns einfach verweigert. Wir haben nicht mitgemacht und viele andere in Europa auch nicht. Da wird dann geträumt von einer eigenen Rolle in der Verteidigungspolitik, wo wir Lichtjahre von dem Niveau entfernt sind, das die USA, China oder Russland in ihrer Kriegsfähigkeit zeigen. Und gut, Hilferufe, wenn sie Donald Trump ruft, sind auch manchmal ein bisschen seltsam. Das muss ich anerkennen. Aber sie sind trotzdem eigentlich Hilferufe. Das heißt, was wir benötigen, ist, dass die Staaten, die hier blau unterlegt sind, die heute schon
vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ihre Rüstungsimporte aus den Ländern des Westens bekommen, müssen enger zusammenarbeiten, aus sicherheitspolitischen Gründen, um die hier rot unterlegte Achse aus China, Russland, Nordkorea und dem Iran effektiver entgegentreten zu können, mit Abschreckungspolitik entgegentreten zu können. Das heißt wirtschaftlich, dass es schwieriger wird, mit den Staaten, die rot eingefärbt sind, Handel zu treiben. Und insbesondere im Hinblick auf China wird das problematisch. Aber das bedeutet für uns vor allem als Exportland, dass wir unsere Hochtechnologieprodukte nicht nach China werden liefern können. Denn die sind häufig damit verbunden, dass es eine zweite Möglichkeit der Nutzung gibt, den Dual Use. Und das ist vielfältig. Es wird immer schwieriger werden. Die Sanktionen werden härter werden. Das haben wir jetzt nicht nur bei den so berühmten Maschinen oder berühmt gewordenen Maschinen von ASML. Da werden Maschinen hergestellt, die Mikrochips produzieren können. Und es sind diejenigen Mikrochips, die die leistungsfähigsten der Welt sind. ASML ist eine holländische Firma, eine niederländische Firma. Es steckt darin Optik von Zeiss Jena. Und obwohl das im Schwäbischen produziert wird, was dort geliefert wird, und nicht in Jena selbst. Und es wird Lasertechnik von Trumpf, aber auch nicht aus Ditzingen produziert, sondern hier in der Nähe produziert, geliefert für diese Maschinen. Ja, und sie können jetzt nicht mehr nach China exportiert werden. Und so wird das weitergehen, auch für andere Hochtechnologieprodukte. Ja? Das wird die Situation sein. Das heißt, was wir dann auch benötigen, ist eine engere Zusammenarbeit im Außenhandelsbereich zwischen diesen magenta gefärbten Staaten, das sind die Europäer. Die haben dann zum Teil auch schon Freihandelsverträge mit den blau eingefärbten Staaten. Jetzt wird hoffentlich hinzukommen, wenn die Ratifikation funktioniert, das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur. Aber es wird notwendig sein, hier enger zusammenzurücken. Und das wird unter Donald Trump sehr, sehr schwierig werden. Aber es ist nicht unmöglich. Und er ist ein Dealmaker. Das letzte Mal, als er im Amt war, gab es einen aus Europa, der es geschafft hat, bessere Bedingungen für uns auszuhandeln. Die anderen waren für ihn nicht satisfaktionsfähig. Also weder ein Emmanuel Macron noch eine Angela Merkel. Satisfaktionsfähig war Jean-Claude Juncker. Der hat erst einmal auf den Rücken geschlagen, wie er das immer gemacht hat, und hat ihn dann umarmt und geküsst. Und damit war es klar. Ja? Das funktionierte. Und so jemanden brauchen wir vermutlich auch. Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Vielleicht Frau Meloni. Aber der entscheidende Punkt ist hier doch, die Vereinigten Staaten werden unter Donald Trump eine Politik machen, die sowieso dafür sorgt, dass die Ungleichgewichte schärfer werden. Man kann nicht eine Steuersenkung auf 15% für die Unternehmen durchführen auf Pump. Das, was man dann braucht, sind Mittel, die eben auch die Ausländer zur Verfügung stellen, indem sie ihr Geld in amerikanischen Staatsanleihen anlegen. Das heißt, es wird einen Kapitalimport geben in den USA. Und das bedeutet nach der Mechanik der Zahlungsbilanz immer auch, dass die USA ein noch höheres Leistungsbilanzdefizit damit realisieren werden. Und das lässt sich nicht mit Zöllen bekämpfen. Ne? Das ist die Situation. Und dann hoffen wir, dass es gelingt, einen Deal zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Der Ökonom Lars Feld und sein Vortrag mit dem Titel »Markt und Straßen stehen verlassen«. Die deutsche Wirtschaft zwischen Schrumpfung, Abwanderung und Hoffnung auf strukturelle Reformen. Er hat ihn am 11. Dezember 2024 gehalten an der Universität Freiburg. Und wie dargestellt, zur funktionsfähigen Wirtschaft gehört eine zuverlässige, eine preiswerte Energieversorgung unter den Bedingungen des menschgemachten Klimawandels. Wenn ihr also mal ebenso anschaulich wie verständlich erklärt bekommen wollt, wieso die Elektrolyse zur Wasserstoffgewinnung einerseits simpel ist, wir aber andererseits auch noch einige große Probleme zu lösen haben, bevor dieser grüne Wasserstoff in nennenswerter Menge sprudelt, dann hört euch den Vortrag von Carsten Streeb an. Der ist Chemiker und der kann das auch für mich als Nicht-Chemikerin super erklären. Wir verlinken in den Shownotes oder ihr holt euch diesen Vortrag in der fabelhaften Deutschlandfunk-App. Für heute wieder mal schönen Dank für euer Interesse. Super, dass ihr so neugierig seid. Ich bin's auch. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.